Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Guten Abend. Eine Schriftstellerin, die keine Worte mehr findet, beziehungsweise die glaubt, dass Worte nichts ausrichten können in Zeiten des Krieges. Die Ukrainerin Tanja Majatschuk hat heute trotzdem die Eröffnungsrede bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt gehalten. Wir hören gleich, was sie zu sagen hatte. Außerdem erfahren wir, wie es Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gebieten geht, die durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms überschwemmt worden sind. Und wir besuchen eine Ausstellung, in der Teile des Untergrundarchivs des Warschauer Ghettos zu sehen sind. Dokumente, die die Perspektive verschieben. Weg von den Tätern hin zu denen, die Opfer waren und gleichzeitig Widerstand geleistet haben. Literatur ist angesichts des Krieges hilflos, das hat die ukrainische Schriftstellerin Tanja Malatschuk gesagt. Seit der russischen Invasion in die Ukraine seien ihr die Worte fern. Deshalb musste sie auch lange überlegen, ob sie in diesem Jahr die Eröffnungsrede der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt halten soll oder nicht. Sie selbst hatte das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis 2018 gewonnen. Majatschuk hat sich dann aber doch dafür entschlossen, die Rede zu halten. Meine Kollegin Miriam C. hat diese Rede vor Ort gehört. Viele Grüße nach Klagenfurt.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Was für Worte hat Tanja Majatschuk denn heute jetzt gefunden?
Also es waren vor allem wirklich eindrückliche Worte, so eindrückliche, dass im Saal wirklich einige Sekunden gespannte Stille geherrscht hat, als Majatschuk dann mit ihrer Rede fertig war. Denn hier hat wirklich eine gebrochene Autorin zu uns gesprochen, eine ehemalige Autorin, so hat sich Majatschuk selber bezeichnet. Sie ist ja in der Ukraine geboren, lebt seit 2011 in Österreich, in Wien, und sie hat ihren Roman, an dem sie gearbeitet hat, abgebrochen, als eben Russland in ihr Heimatland einmarschiert ist. Denn sie hat das Vertrauen in die Sprache verloren, sagt sie. Das Vertrauen in eine Sprache, die Gedichte genauso hervorbringen kann wie Kriegsbefehle. Und angesichts der Verbrechen, die sie eben so eindringlich und so persönlich betreffen, sei es ihr einfach zu wenig, eine Autorin zu sein und Literatur zu schreiben, während eben Hunderttausende sterben, Städte zerbombt werden und Familien auseinander.
Verstehen Sie mich und meine Verbitterung nicht falsch. Ich verdanke alles in meinem Leben der Literatur, die ich mir als Blüte am Ast eines Baums vorstelle. Einerseits ermöglicht sie die Fortpflanzung der Ideen und doch fällt sie bei einem Unwetter als erste ab.
Ja, das ist ein starkes Bild. Gestern hat Russland eine vollbesetzte Pizzeria in der Stadt Kramatorsk mit zwei Raketen angegriffen. 11 Todesopfer gibt es inzwischen und 60 Verletzte. Unter den Verletzten ist auch der kolumbianische Schriftsteller und Kolumnist Hector Abad. Irgendwie ist das ein schreckliches Sinnbild für Majatschuks These, dass Literatur angesichts des Krieges hilflos sei. Hat sie ihren Kollegen erwähnt heute Abend?
Abad hat sie nicht erwähnt, aber sie hat sich selbst eben vielfach in Beziehung zum Krieg gesetzt. Einer kleinen Tochter von einer Freundin von ihr, deren Vater in Bachmut gefallen ist, der wolle sie zum Beispiel keine Märchen erzählen, sagte sie. Sie wolle diesen Tod des Vaters nicht in Metaphern oder in moralische Geschichten verpacken. Interessant war außerdem und so vielschichtig war eben auch diese Rede, dass Majatschuk sich nicht nur zum aktuellen Krieg in der Ukraine in Beziehung gesetzt hat, sondern auch zu Vergangenen, zum Zweiten Weltkrieg zum Beispiel und zum Holocaust, der ja auch in der Ukraine stattgefunden hat. Darum hätte es nämlich um den Holocaust, hätte es in ihrem Roman, wenn sie ihn denn hätte weiterschreiben können, gehen sollen. Auch in dem westukrainischen Dorf, aus dem Majatschuks Familie kommt, da wurden nämlich auch Juden ermordet von den Nationalsozialisten oder Majatschuks Familie litt eben auch unter dem Holodomor, unter der künstlich hervorgerufenen Hungersnot unter Stalin in den 1930er Jahren. Also die Autorin hat eben hier viele unterschiedliche Zeitebenen abgetragen und diese ganzen Zeitebenen, die lassen sich überhaupt nicht einfach mal so nebeneinander oder miteinander denken. Das hat Majatschuk auch gezeigt, aber sie sind eben alle Teil der Geschichte und auch Teil ihrer Geschichte.
Was für Eindruck haben Sie jetzt nach dieser Rede? Ist Literatur tatsächlich angesichts des Krieges hilflos?
Also diese Hilflosigkeit, das ist, glaube ich, eine starke Empfindung von Majaczuk, natürlich auch verständlich, aber die Autorin hat mit ihrer Rede eigentlich direkt vorgeführt, was Literatur doch kann, nämlich die Geschichten von Menschen bewahren, die Geschichten weitertragen, auch über ihren Tod hinaus. Majaczuk hat nicht nur den Titel ihrer Rede von Ingeborg Bachmann beispielsweise geliehen, hier ist immer Gewalt, hier ist immer Kampf. Das ist ein Zitat aus Bachmanns einzigem Roman Malina, und diese Autorin Bachmann, die ja auch für immer verstummt ist, der hat Majaczuk auch in der Rede ein Denkmal gesetzt, und sie hat auch die Geschichte eines jüdischen Überlebenden aus dem ukrainischen Dorf ihrer Familie festgehalten, also ihm hat sie auch eine Stimme gegeben, und ganz am Ende ihrer Rede hat Tanja Majaczuk uns damit dann eben doch einen Ausblick darauf gegeben, was Literatur kann.
Den Opfern in dunklen Tälern eine Stimme geben, beim Schreien und beim Schweigen zuhören. Sie stärker machen, damit die Umbringer, Auslöscher, Verbrecher und Gauner, all jene, die überzeugt sind, mehr Recht zu haben und besser zu sein als die anderen, endlich nicht mehr die Oberhand behalten.
Mit dieser Rede sind die Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet. 12 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind diesmal dabei und präsentieren in den kommenden 3 Tagen ihre Texte, immer 25 Minuten. Eine Kandidatin und ein Kandidat hatten kurzfristig abgesagt. Sie beobachten den Wettbewerb. Was erwarten Sie, beziehungsweise was erhoffen Sie sich?
Also ich erhoffe mir vor allem abwägende Diskussionen über diese Texte, die wir dann ab morgen hören. Ich glaube, das ist genau die Stärke dieses Wettbewerbs, dass er im besten Fall nicht ein knappes Urteil oder ein absolutes Urteil über einen Text fällt, sondern dass in den Diskussionen auch Lesarten ausprobiert werden können, dass man Argumente austauscht, sich vielleicht sogar gegenseitig überzeugt. Und wenn so dann eine wirkliche Diskussion über Literatur, über Meinungen, Haltungen, Überzeugungen gelingen, dann ist das ja überhaupt keine Kleinigkeit. Die Juryvorsitzende Insa Wilke, die hat es heute Abend in einer kurzen Ansprache so formuliert, dass Lektüren nicht der Besitz, kein Besitz sein sollen, also der Besitz einer einzelnen Person, sondern dass eine Lektüre eine Beziehung ist zu einem Text. Und wenn sich so eine bewegliche Beziehung also ab morgen in den Diskussionen zeigt, dann wird das, glaube ich, eine wertvolle diskursive Veranstaltung.
Danke, Miriam C. Am Samstag hören wir Sie hier wieder in Fazit, wenn alle Lesungen vorbei sind. Und am Sonntag sprechen wir dann hier mit der Gewinnerin oder dem Gewinner des Ingeborg-Bachmann-Preises. Wir wollen jetzt noch einmal in das Gebiet um den Kachowka-Staudamm in der Ukraine blicken, dessen Zerstörung katastrophale Auswirkungen für die Region hat. Auch diese Zerstörung geht, so zumindest die Hinweise, auf das Konto Russlands. Der Wasserstand des Gebiets um die Stadt Cherson, das durch die Zerstörung überflutet wurde, ist zwar teilweise wieder normal, der ehemalige Stausee ist aber inzwischen so gut wie ausgetrocknet. Das zeigen Satellitenbilder und berichten ukrainische Hilfskräfte. Während man in den Gebieten, die überflutet waren, jetzt also langsam einen Überblick über die Schäden bekommt, erleben die Gebiete, die vom Stausee abhängig waren, eine Dürre. Ich bin jetzt mit der ukrainischen Kunsthistorikerin Olena Balun verbunden. Sie ist Koordinatorin des Netzwerks Kulturgutschutz Ukraine und im ständigen Kontakt mit Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Land. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben ja immer alle 2 Wochen einen Videocall mit Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Was war denn zuletzt das bestimmte Thema?
Ja, letzte Woche war tatsächlich das Thema die Gebiete, die dann von dieser Überflutung ziemlich großen Schaden genommen haben. Und es waren Direktorinnen und Direktoren aus verschiedenen Museen, die dann auch über die Lage vor Ort erzählt haben.
Welche Schäden werden jetzt sichtbar?
Ziemlich viele. Wenn man jetzt auf die Satellitenbilder, auf die Berichte oder auch auf die Berichte von denjenigen, dann, die in diesen Orten geblieben sind, dann nochmal zurückblickt, ist der Ausmaß ziemlich katastrophal, weil es geht um ökologische, um Kulturschäden, um humanitäre Katastrophen. Und man kann auch sehr schwer im Moment ja auch konkret irgendwelche Statistiken führen, weil das Wasser geht zurück. Zum Beispiel wurden aber die Minen hochgespült. Das heißt, dass sie dann immer wieder Explosionen da verursachen, wo man sie vorher nicht vermutet hat. Das Wasser hat einen sehr großen Schaden in Nowakachowka angerichtet. Also da ist architektonisch zum Beispiel auch sehr viel in einem sehr, sehr schlimmen Zustand. Dann betrifft es auch die archäologischen Stätten, zum Beispiel rund um Chortica, wo das Wasser dann auch nochmal archäologische Funde aus der Kosakenepoche, die sogenannten Siege, Siege ist ein befestigtes Kosakenlager, nochmal hochgespült hat. Und man kann eigentlich nicht wirklich evakuieren beziehungsweise die Sachen einfach aus diesem Gebiet sichern, weil die entweder besetzt sind, die Gebiete, oder sie sind vermieden oder man hat keine Ressourcen. Und dann kommt auch nochmal das Problem der schwarzen Archäologie. Das heißt, dass dann auch nochmal illegal jetzt auf einmal die Leute auftauchen, die versuchen davon zu profitieren. Also das ist jetzt auch nochmal zum Problem geworden. Dann hat man zum Beispiel von den Kulturstätten wie dem, also das war schon öfter in der Presse, das Haus von Polina Rejko in Oleschke. Das war eine naive Malerin, von der das ganze Haus eigentlich ein Kunstwerk war. Das war komplett von ihr ausgestattet mit den Malereien. Zu 3/4 ungefähr sind jetzt die Malereien zerstört. Und das Haus trocknet weiter und durch diese Trocknung entstehen weitere Schäden. Und man kann da auch zum Beispiel nicht rein. Also irgendwas sichern oder sicheres Monitoring betreiben, ist einfach im Moment sehr schwer.
Wie war denn die Stimmung in diesem Videocall, den Sie zuletzt hatten? Also nun haben ja die Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon viele Monate Angriffskrieg hinter sich. Gibt es da einen erneuten Tiefpunkt oder ist es eher die Stimmung, wir geben nicht auf?
Ja, es ist beides. Also Sie haben eigentlich beides sehr gut erfasst. Das ist sowohl ein neuer Tiefpunkt, weil man gewöhnt sich tatsächlich nach einiger Zeit daran und dann passiert wieder irgendwas ganz Schlimmes. Und es kam immer wieder die Frage, wenn vielleicht mal dann jetzt mit den neuen Methoden dann auch was wieder aufbauen oder restaurieren möchte. Es klang jetzt zum Beispiel bei diesem Haus von Polina Rejko nicht so, dass sie sofort bereit, also erstens können sie nicht und zweitens ist die Frage der Authentizität, glaube ich, die sich für viele darstellt, auch erstmal, obwohl man das ja optimistisch sehen möchte, aber es klang jetzt nicht so danach, dass sie die Idee sofort an den Wiederaufbau gerade von dem Objekt ranzugehen, so begeistert gewesen wären. Und natürlich geben sie aber alle nicht auf. Also was man machen kann, versucht man ja auch noch zu machen und auch wenn es nur um Fotodokumentationen geht.
Gäbe es denn Restauratoren, die momentan zur Verfügung stünden und so eine Arbeit mitten im Krieg bewerkstelligen könnten?
Das ist jetzt eine gute Frage. Es gibt zwar sehr gute Restaurierungszentren in der Ukraine und es besteht ja auch Kontakt mit dem Ausland und man spricht ja jetzt immer mehr von den gemeinsamen Programmen und es gibt ja auch Heritage Monitoring Lab, die sehr gut vernetzt sind. Aber also da glaube ich, ist man einfach nach diesem ganzen Schock und nach diesen Verlusten, ist man in den Gedanken erstmal nicht so weit, dass man dann jetzt irgendwie gleich anfangen würde, das zu planen. Ich glaube, dass sie erstmal noch die Schäden weiterhin sicherstellen, die da entstehen.
Die Organisation, für die Sie arbeiten, Netzwerk Kultur, Gutschutz Ukraine, ist ja eine Organisation, die eigentlich schon am zweiten Tag der Invasion ins Leben gerufen wurde, damals noch nicht unter dem Namen, aber sie haben sofort angefangen, Hilfe zu organisieren und haben ja auch sehr konkrete Hilfe organisiert, also Hilfsmaterialien, die besonders Museen zugutekommen, in die Ukraine geschickt. Wie ist es denn jetzt, wo man noch gar nicht so richtig weiß, was sind die Schäden oder das kommt erst Stück für Stück? Und Sie haben gerade erzählt, die Leute wissen jetzt auch erstmal gar nicht, ob sie restaurieren sollen oder nicht. Wie können Sie denn da als Netzwerk helfen?
Ja, wir versuchen immer wieder den Bedarf zu ermitteln und dann mit denjenigen in Verbindung zu setzen, die das entweder weiterleiten oder umsetzen können. Im Moment warten wir auf die Entscheidungen von der deutschen Regierung, ob es finanzielle Hilfe und in welchem Umfang gibt, weil seit einem halben Jahr agieren wir wieder auf Spendenbasis. Und das ist ehrlich gesagt auch schwer, so große Summen über Spenden zu sammeln, mit denen man das entsprechende Equipment oder auch entsprechende Sachen dann ankaufen kann, weil nach über einem Jahr Krieg ist auch die Spendenbereitschaft etwas zurückgegangen.
Lassen Sie uns noch über einen besonderen Ort sprechen, das Reservoir Chortizia. Das ist eine Insel, die zur Stadt Saporischschja gehört. Die ist ja nun auch immer wieder in den Schlagzeilen, weil dort die Front verläuft oder in der Nähe davon. Das ist ein Natur- und Kulturdenkmal im Zentrum der Kosakenkultur in der Ukraine. Und das war auch überflutet. Gibt es dazu neue Berichte?
Mit Saporischschja gibt es eigentlich eine ziemlich schwierige Situation. Nicht zuletzt, weil dort sich das AKW befindet, bei dem immer wieder es heißt, es sei vermint. Dann hat man ja dieses Kühlwasserreservoir, bei dem jetzt eigentlich die Notversorgung zwar gut funktioniert, aber auch da bestehen Sorgen. Dann ist es natürlich kulturell eine sowieso sehr wichtige Stätte für die Ukraine, für die ukrainische Geschichte und auch für das Selbstverständnis dessen, dass man ukrainische Nationalität dann, also wie man sie begreift. Und gerade dort ist auch eben das Problem mit diesen archäologischen Funden und wie man damit umgeht in der letzten Zeit auch nochmal in den Gesprächen bei den ukrainischen Kollegen. Weil man nicht richtig evakuieren kann, weil dort auch schon Fälle von der schwarzen Archäologie passiert sind, weil die Ressourcen zum Evakuieren, wo man rangehen könnte, fehlen. Aber es ist vor allem ja auch durch die Nähe zur Front und Besetzung dann ja auch schwierig.
Olena Balun, Kunsthistorikerin und Koordinatorin des Netzwerks Kulturgutschutz Ukraine. Herzlichen Dank für diese Berichte.
Danke Ihnen.
Es gibt wohl wenige Orte, die von den Nazis so dem Erdboden gleichgemacht wurden wie das Warschauer Ghetto. Ein komplettes Ruinenfeld, 3,1 Quadratkilometer groß. Weil dort passiert ist, was laut der Ideologie der Nazis nicht sein durfte. Im Frühjahr 1943 organisierten die Juden des Ghettos den größten bewaffneten Widerstand von Juden in Europa gegen die Nazis. Unter den Trümmern fand man nach der Befreiung ein Geheimarchiv, das das Leben in dem abgeriegelten Ghetto dokumentiert hat. Den Alltag, den Hunger, die Krankheiten und den Widerstand. Teile dieses Archivs sind jetzt in einer Sonderausstellung im NS-Dokumentationszentrum München zu sehen. Sie heißt Wichtiger als das Leben. Tobias Krone war dort.
Der kleine Schwarz-Weiß-Film zu Beginn der Ausstellung zeigt Amateuraufnahmen von Kindern. Kinder mit dicken Bündeln Rhabarberstangen unterm Arm. Kinder, die eines nach dem anderen über einen Platz huschen und den Rhabarber in ein Loch unter einer Mauer stecken, bis der Schutzmann kommt und sie davon prügelt. Es ist die Außenwand der Mauer zum Warschauer Ghetto. Diese Kinder haben das Leben hinter der Mauer erträglich gemacht.
Die den Wachtmeistern geradezu durch die Beine schlüpften, um einen Sack zu holen oder mit einem Kartoffelsack, einem Bündel Möhren oder Rüben zurückzukommen, die sie mit ihrem spärlichen Vermögen auf der arischen Seite gekauft hatten.
Das beschreibt der Ghettobewohner Stefan Spiegelmann, nur eines von vielen Zeugnissen, die SchauspielerInnen der Münchner Kammerspiele für die Ausstellung eingelesen haben. Der Text stammt aus einer Denkschrift von 1943. Die Deutschen deportierten damals immer mehr Juden nach Auschwitz. Die letzten verbliebenen Ghettobewohner erheben sich mit heimlich beschafften Waffen gegen die Besatzer und halten ihren Widerstand mehrere Wochen lang durch. Dann gewinnen die Deutschen die Übermacht, die Bewohner werden erschossen oder nach Auschwitz deportiert und das Ghetto dem Erdboden gleichgemacht. Dass solche Dokumente heute noch existieren, vom Augenzeugenbericht über Schulaufsätze, Fotos von bescheidenen Hochzeitsfeiern bis hin zum Bonbonpapier, das hat die Welt der Gruppe Oneg Shabbat zu verdanken, den etwa 60 Menschen um den Historiker Emanuel Ringelblum. Oneg Shabbat sammelt diese Objekte in Blechkisten und Milchkannen und versteckt sie in den Kellern. Der polnische Holocaust-Überlebende Marian Turski, heute 97 Jahre alt, erinnert sich an die Sensation, als das Archiv nach Kriegsende gefunden wurde.
Well, this was really like a miracle.
Das war wirklich wie ein Wunder. Der zweite Teil des Archivs wurde zufällig gefunden, weil niemand wusste, wo er versteckt war. Da war ja nur ein Meer aus Schutt.
A sea of rubble.
Das Warschauer Ghetto ist ein Stadtteil, den die Deutschen 1940 zu einer Art Sammellager machen. Etwa 460.000 Juden aus Warschau, dem Deutschen Reich und besetzten Gebieten leben hier, müssen hier leben, teils 7 Menschen in einem Zimmer. Kleidung und Nahrung gibt es nur gegen Versorgungsmarken zu kaufen, die in der Ausstellung zu sehen sind. Marian Turski wächst zwar im Ghetto von Lodz auf, aber dort sind die Zustände vergleichbar mit denen in Warschau. In meinem Ghetto waren 160.000 Menschen eingesperrt. 54.000 starben in 2 Jahren an Hunger, an Krankheiten, an Tuberkulose und so weiter. Können Sie sich das vorstellen, dass der menschliche Körper ein Minimum von 2000 Kalorien braucht? Wir bekamen 700. So können Sie sich das Leben im Ghetto vorstellen.
Living in the ghetto.
Die Gruppe Oneg Shabbat aus Intellektuellen, Schriftstellern und AktivistInnen ist getrieben von dem Geist, Geschichte selbst zu erzählen. Geschichte aus der Perspektive von Juden, aus der Perspektive der Verfolgten. Pläne vom Ghetto werden angefertigt, auch Studien zur sozialen Situation der Frauen und Kinder werden geplant. Ringelblum selbst arbeitet an einer Großstudie zum jüdischen Leben im Ghetto. Doch dann beginnen 1942 die großen Deportationen nach Auschwitz.
Und ab dem Zeitpunkt ist diese Systematik nicht mehr da. Da wird einfach nur gesammelt, was zu haben ist an Beweisen für die Shoah,
sagt die Kuratorin Ulla Britta Vollhardt. Die ArchivaktivistInnen im Untergrund müssen sehr gut Bescheid gewusst haben über das Geschehen in den Vernichtungslagern. Denn Menschen wie der aus Treblinka geflohene Jakub Abram Krzepicki geben ihre Berichte zu Protokoll.
Es ist schwierig, sich diese Aufgabe zu stellen. Mir schnürt sich die Kehle zu. Ich bin im Begriff, in diesen vergifteten, vielleicht gasgesättigten Dunst einzutauchen. In diese mörderischen Dämpfe, in denen so viele meiner Liebsten, so viele der Liebsten anderer umgekommen sind.
Die Dokumente aus dem Warschauer Ghettoarchiv dienen im Eichmann-Prozess 1961 als Beweise. Inzwischen sind sie UNESCO-Welterbe und dienen Historikern als wichtiges Fundament für ihre Forschung und setzen ein Zeichen für zivilen Widerstand. Die Ausstellung wirft viele kleine Schlaglichter auf die Dokumente und das Ghetto-Leben. Es gelingt ihr tatsächlich, die Perspektive zu wechseln, von der Geschichtserzählung der Täter zu einer Subjektivität der Verfolgten, der Ermordeten. Die Ausstellung endet mit Zeichnungen einer talentierten Künstlerin und den mit Bleistift gezeichneten Porträts ihrer jungen Familie.
Von Gela Seckstein, Israel Lichtenstein und ihrer kleinen Tochter Margolis, da geht es auch darum, Spuren zu hinterlassen. Etwas zu hinterlassen, was an diese Menschen, an dieses Leiden erinnert.
Gela Seckstein, Teil des Untergrundkollektivs, legte ihren Zeichnungen schriftlich ihren letzten Willen bei.
Lebt wohl, meine Freunde. Lebe wohl, jüdisches Volk. Lasst nie wieder eine solche Katastrophe geschehen.
Wichtiger als unser Leben, das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos, eine Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum München. Sie ist bis zum 7. Januar zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Bettina Ritter.
Die deutsche Forscherin Cordelia Schmidt erhält den mit 1 Million Euro dotierten Körperpreis für die europäische Wissenschaft. Schmidt habe bahnbrechende neue Verfahren entwickelt, die Computern das inhaltliche Verstehen von Bildern ermöglichten, teilte die Stiftung in Hamburg mit. Dank ihrer Algorithmen könne künstliche Intelligenz in Datenbanken mit Millionen Bildern in Sekundenbruchteilen Motive und Objekte auffinden. Der langjährige Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille, gibt seinen Posten auf. Der 63-Jährige werde zum Jahresende aus persönlichen Gründen ausscheiden, teilte die Leipziger Messe mit. Zille ist das Gesicht der zweitgrößten deutschen Buchmesse und betreut sie seit 1991. Er hatte sich nach dem Mauerfall um die Neuausrichtung der Bücherschau gekümmert. 1993 wurde er Leiter, 2004 als Direktor der Leipziger Buchmesse Mitglied der Geschäftsführung der Leipziger Messe. Der Liedermacher Reinald Grebe will künftig ohne seinen bekannten Federschmuck auskommen. Der 52-Jährige begründete den Schritt in Berlin mit der Debatte um kulturelle Aneignung. Er sagte, auf Plakaten oder in Social Media könne nichts erklärt werden. Wenn man da Federschmuck aufsetze, schauten gewisse Generationen gar nicht mehr drauf. Die klicken das weg, so der Sänger zur deutschen Presseagentur. Die Debatte um kulturelle Aneignung sei für ihn verständlich, so Grebe. Die Grundfragen kämen aus einem guten linken Gefühl heraus mit ernsten Themen wie Kolonialismus. Arbeit in der Kultur, so der Künstler, sei aber immer auch kulturelle Aneignung, weil man sich inspirieren lasse. Der US-Schauspieler David Corenswet wird als neuer Superman auf der Kinoleinwand die Welt retten. Das bestätigte der Regisseur James Gunn des für 2025 geplanten Films Superman Legacy. Corenswet wurde durch seine Rollen in mehreren erfolgreichen Serien bekannt, darunter die Netflix-Produktionen Hollywood und The Politician. Die Schauspielerin Rachel Brosnahan, bekannt durch die Fernsehserie The Marvelous Mrs. Maisel, wurde für die Rolle der Journalistin Lois Lane, Supermans Freundin, gecastet. In Großbritannien hat ein Prozess gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey begonnen. Ihm werden sexuelle Übergriffe auf 4 Männer vorgeworfen. Der Oscar-Preisträger hat mehrere davon zurückgewiesen. Sie haben mit mutmaßlichen Taten in der Zeit zwischen 2001 und 2013 zu tun. Im Falle einer Verurteilung droht Spacey eine Haftstrafe. Der Prozess soll 4 Wochen dauern. Am ersten Prozesstag heute wurden die Geschworenen ausgesucht. Für Freitag sind die Eröffnungsplädoyers vorgesehen.
Und jetzt ist unser Filmkritiker Jörg Taschmann zu mir ins Studio gekommen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass morgen neue Filme in die Kinos kommen. Before, Now and Then heißt einer dieser neuen Filme. Er kommt aus Indonesien und wurde letztes Jahr auf der Berlinale gezeigt. Hinter dem Titel könnte sich eigentlich alles verbergen. Before, Now and Then. In Frankreich hieß er Eine indonesische Frau. Ist das vielleicht ein bisschen treffender?
Finde ich auf jeden Fall. Dann weiß man schon mal, wo man ist. Weil bei Before, Now and Then weiß man ja noch nicht mal, wo es spielt, wann es spielt, aus welchem Land ein Film kommt. Das ist ja auch so ein Allerweltstitel. Der hieß ja auch auf der Berlinale noch Nana. Und das verweist eben auf eine Frau, auf eine Protagonistin, der wir erst einmal irgendwo im Dschungel begegnen, wo sie mit einem Neugeborenen auf der Flucht ist, vor Soldaten flieht. Dann sieht sie in einer Traumsequenz, wie ihr Mann der Kopf abgeschlagen wird. Und so fängt das an. Also unglaublich heftig letztendlich. Und es ist ein Film, der ist angesiedelt eigentlich auf mehreren Zeitebenen, spielt eigentlich hauptsächlich 1965, 66. Das war die Zeit, wo es in Indonesien auch Massaker gegeben hat an etwa 500.000 Indonesiern. Das hat ja Joshua Oppenheimer in seinem Film The Act of Killing sehr treffend thematisiert. Angebliche Kommunisten, aber es war eben nicht nur das. Das schwingt immer so im Hintergrund mit. Also das wird in den Nachrichten zum Beispiel gehört oder dann heißt es mal, ist die nicht Kommunistin und irgendjemand wird mal abgeholt. Aber im Prinzip ist es die Geschichte von Nana, die sich neu verheiratet hat. Sie hatte mal ein anderes Leben mit einem wohlhabenden Mann, eben zusammenlebt und auch mit ihm wieder Kinder hat, aber sich von diesem Mann schon sehr, sehr entfremdet hat. Andere Frauen spielen plötzlich eine Rolle und das ist erstmal so die Grundgeschichte, die dieser Film erzählt.
Okay, also der Film umfasst eine historische Epoche. Er erzählt von einem typischen Frauenschicksal dieser Epoche und dann gleich auf mehreren Zeitebenen. Das scheint mir jetzt nicht so einfach, aber ich bin auch keine Regisseurin. Gelingt es denn der Regisseurin, alle diese Fäden zusammen zu einem großen Ganzen zu spinnen?
Man braucht ein bisschen, bis man dahinter steigt, wo man sich überhaupt befindet, auf welcher Zeitebene. Aber es gibt halt von vornherein sehr viele Dinge, die einen für den Film stark einnehmen. Es ist sehr schön gefilmt in sehr schön ausgeleuchteten Tableaus. Man begegnet immer wieder eben dieser Nana, die sich erstmal scheinbar durch nichts mehr erschüttern lässt. Es gibt dann aber auch Stimmungswechseln. Es gibt wahnsinnig viel Musik in dem Film. Manchmal erinnert das ganz, ganz stark, schon fast zu stark an Wong Kar-wai's In the Mood of Love, weil es eben dieses Hypnotische hat, weil dann plötzlich auch so eine Melancholie und Liebesgeschichte mit ins Spiel kommt. Aber das macht es sehr angenehm zum Sehen. Und auch diese Musik ändert sich. Da sind auch gewisse Schlager dann plötzlich dabei. Dann wird es auch ein bisschen fröhlicher, ein bisschen lebendiger. Und insofern ist es ein Film, der sehr viele Ebenen hat und auch formal hochinteressant ist. Und eine Weile wusste ich eigentlich nicht so genau, auch mit dieser ganzen historischen Geschichte. Das wird oft eben nur angedeutet. Und plötzlich erfährt man, sie hat ein anderes Leben. Sie hatte mal einen anderen Mann. Sie hat Verlust in ihrem Leben erfahren. Und dann, und das macht den Film dann sehr spannend, wird es eine Frauengeschichte von zwei Frauen, nämlich eine dieser Geliebten ihres Mannes, mit der freundet sie sich einfach so an, die sind gar keine Rivalinnen mehr und das hilft Nana letztendlich dazu, sich auch mehr zu emanzipieren und so entsteht dann am Ende doch ein relativ schlüssiges Werk, man braucht nur eine Weile, bis diese ganzen Puzzlestücke funktionieren.
Before, Now and Then von Camila Andini ab morgen in den Kinos. Und dann startet außerdem noch ein deutscher Film, eine Komödie, Die unschärfe Relation der Liebe. Und die kommt diesmal von Regisseur Lars Kraume, der ja eigentlich eher bekannt ist für Schwere Kost. Es ist die Verfilmung eines Theaterstücks. Ergibt das denn gutes Kino, Jörg Taschmann?
Na, es ist die Geschichte von Greta, einer notorischen Lügnerin, die hier in Berlin auf Alexander, so einen vereinsamten Kauz, trifft. Gespielt werden die beiden von Caroline Peters und Burkhard Klausner. Und das ist ihre erste Begegnung. Hören wir kurz rein.
Ich gehe da mal.
Ja, gut. Wollten Sie hier jemanden treffen?
Sieht so aus?
Nein, bloß.
Nee, bloß, was? Nee, Sie zählen hier einfach nur eins und eins zusammen, oder? Frau nähert sich Mann, der da steht und nichts Böses ahnt.
Sie haben mich in den Nacken geküsst.
Weiß ich selber, okay? Fuck!
Ja, man kann da vielleicht ein bisschen schmunzeln. Das ist eben, Caroline Peters verkörpert eben so eine fast schon übergriffig verbale Frau, die den Tod quatscht und man versteht eigentlich nicht, warum er sich das alles so bieten lässt. Der ist zwar so ein bisschen einsam, ein bisschen kauz, plötzlich sind sie aber schwer verliebt, reden die ganze Zeit davon, was sie für tollen Sex haben, das bleibt aber alles nur verbal. Der Film ist übrigens auch ab 6 Jahren freigegeben, also das zeigt eben auch so ein bisschen, dass er vieles anreißt, witzig sein will. Vielleicht hat das im Theater funktioniert, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand es nicht lustig, obwohl das vielleicht gar nicht an den Schauspielern liegt, sondern einfach so auch dem Setting und das alles so schön bürgerlich ist. Und dann Burkhard Klausner spielt einen Metzger, der hat aber so eine tolle Wohnung, der sieht wirklich eher aus, als wäre er ein super Intellektueller. Also für mich passte einfach vieles nicht zusammen und auch die Dialoge fand ich anstrengend und hat bei mir nicht funktioniert, aber Komödie ist ja nun auch immer eine Geschmackssache.
Okay, dann gehen wir von der Unschärfe-Relation der Liebe gleich zum 5. Indiana-Jones-Film, der morgen auch noch startet. Harrison Ford ist wieder mit dabei, inzwischen 80 Jahre alt. Top oder Flop?
Nee, ist schon dann eher, wenn ich es so schnell sagen muss, dann ist es schon eher toppig mit ein paar kleinen Abstrichen. Aber es macht einfach Spaß. 2,5 Stunden lang kriegt man erstmal einen Schreck, ist aber sehr unterhaltsam. Beginnt wie gerne, auch schon damals unter Steven Spielberg, hat er das erste Mal nicht Regie geführt, in der Nazi-Zeit. Es wird dann aber 1969 weitergeführt und dann funktioniert das auch mit dem heute 80-Jährigen. Also dann wird auch nicht mehr groß rumgetrickst, während der Anfang des Films überraschend ist, weil er erschreckend jung aussieht. Erschreckend, weil natürlich KI da irgendwie eine Rolle gespielt hat. Es macht aber auch wieder Spaß zu sehen, dass das funktioniert und es hätte mich gestört, wenn das so geblieben wäre, aber dadurch, dass der Kontrast dann da ist, macht es dann auch wieder Spaß und irgendwo ergibt es dann auch Sinn und im Großen und Ganzen hatte ich da wirklich meinen Spaß, ist so ein bisschen Retro und ist viel, viel besser als der total misslungene 4. Film, den Steven Spielberg noch gemacht hat und ganz besonders lebt der Film auch eben von Phoebe Waller-Bridge, die wir eben aus Fleabag kennen oder als Regisseurin von Killing Eve und die gibt dieser ganzen Sache dann noch so ein bisschen Pepsi, spielt seine Ziehtochter.
Jörg Taschmann mit den Filmen der Woche hier in Fazit. Herzlichen Dank.
Sehr gern.
Die ungarische Malerin Judith Reigl gehörte in den 1950er Jahren zum Kreis der Surrealisten rund um André Breton. In Deutschland war sie die einzige Frau, die 1957 an der ersten Ausstellung informeller Malerei in Wiesbaden teilnahm. Ihre Bilder befinden sich in den Sammlungen großer Museen weltweit, in der Tate Gallery in London, dem Metropolitan Museum in New York und dem Centre Pompidou in Paris. Und trotzdem war Judith Reigl lange vergessen. In diesem Jahr wäre sie 100 Jahre alt geworden. Gerade wird ihr Werk wiederentdeckt. In Berlin widmet die neue Nationalgalerie ihr jetzt eine Einzelausstellung. Anlass dafür ist die Schenkung von 3 Werken. Kraftfelder heißt diese Ausstellung, die morgen eröffnet wird. Simone Rieber hat sie sich schon für uns angesehen.
Die schwarze Farbe wirbelt um ein dunkles Energiezentrum, verweht auf halbem Weg und verwandelt sich von greifbarer Materie in einen transparenten Hauch. Kraftfeld, das Gemälde aus dem Jahr 1959, hat der Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie seinen Titel geliehen und gehört zu den 3 Schenkungen aus dem Nachlass der Künstlerin.
Es ist allein schon die Materialität. Also sie benutzt auch keinen normalen Pinsel mehr, sondern sie benutzt ihre Hände. Sie schmeißt die Farbe an die Leinwand.
Die Kuratorin Maike Steinkamp macht in der erhellenden Einzelausstellung rund um die Schenkungen die Dynamik von Judith Reigls Malerei greifbar.
Die Farbe ist in großen Clustern quasi auf die Leinwand aufgebracht worden und wurde von ihr dann mit Klingen, Kordeln, einer Gardinenstange verteilt und dann in so ein eben in so einen Ausbruch verwandelt. Es ist ein ganz intuitiver Prozess, der da bei ihr vorgeht.
Judith Reigl wurde 1923 im ungarischen Kapuvár, nahe der österreichischen Grenze, geboren. Ihr Vater starb, als sie 3 Jahre alt war. Danach zog die Familie immer wieder um. In 25 Jahren bin ich 40 Mal umgezogen, erzählt die 95-jährige Künstlerin, die 2020 verstorben ist, in einem Film von Selma Tedadi. Ich kann nicht anders, sagt Judith Reigl da. Ich bin ein Spielball in der Hand des Schicksals. Sie verwendet das deutsche Wort. Aber, fährt sie fort, ich bin immer noch da. Unglaublich. Das ist 2018, 2 Jahre vor ihrem Tod. In ihrer Kunst nimmt Judith Reigl das Schicksal selbst in die Hand. Nach dem Studium in Budapest reist sie 1947 nach Italien, lernt in Ravenna ihre Lebenspartnerin, die Bildhauerin Betty Anderson, kennen, sieht bei der ersten Biennale in Venedig 1948 Werke von Paul Cézanne und Pablo Picasso. Doch als sie dann nach Budapest zurückkehrt, fällt der eiserne Vorhang. 8-mal versucht sie die Flucht aus Ungarn. Beim 9. Mal gelingt es ihr, zu Fuß bis nach Paris zu kommen. Hier findet sie schnell Kontakt zu den Surrealisten.
André Breton war von ihr begeistert. Und ich glaube, das war die große Eintrittskarte in diese künstlerische Gemeinschaft in Paris der 50er Jahre.
In Berlin sind 3 Werke aus dieser surrealistischen Zeit zu sehen. Wunderbar unernst die Collage. Unvergleichliches Vergnügen von 1952-53. Da tanzen 3 Fledermäuse um einen goldenen Kelch, in dem sich das Blut aus dem Universum sammelt.
In der Zeit hat sie sich dann sehr stark mit den surrealistischen Techniken beschäftigt und ihre ersten Bilder, die sie geschaffen hat, sind auch sehr dem Surrealismus verpflichtet. Also sie sind sehr geheimnisvoll. Sie nutzen die technischen Möglichkeiten des Surrealismus wie die Grattage und Ähnliches. Aber vor allen Dingen war das automatische Schreiben für sie wichtig. Also dieser intuitive Malvorgang.
Judith Reigl rollt die Leinwand meterlang auf dem Boden aus, stellt Musik an und tupft in rhythmischen Bewegungen die Farbe mit einem Schwamm auf. In dem Film von Selma Chedadi ist die traumwandlerische Sicherheit der Aktion zu sehen, die an Jackson Pollocks Tänze auf der Leinwand erinnert. Für den Werkkomplex Ausbruch verwendet Judith Reigl schwarze Industriefarbe, die über den Rand des Bildes trieft.
Es geht eben darum, dass man eben quasi über dieses Bild hinausdenken soll. Also das Bild ist quasi der Ausgangspunkt, der dann weiterführen soll, sich über die Malerei, über die Art und Weise, wie es entstanden ist, dann eben auch Gedanken machen soll. Die Formen sollen über dieses Bild hinaus gehen, eben auch auf einer ganz geistigen Ebene.
Und dann tauchen in diesem abstrakten Werk aus dem Unbewussten doch noch menschliche Körper auf. In der Neuen Nationalgalerie ist ein Triptychon zu sehen, auch das eine Schenkung. Da driften 3 Torsi durch den Raum. Das Geschlecht sollte eigentlich im Unklaren bleiben, aber der weibliche Körper scheint beim Fliegen weniger geschickt zu sein, stellt die Künstlerin bei der Arbeit fest. Analyse und Intuition, Zufall und Gestaltung, Schicksal und Lebensplan produzieren im Werk von Judith Reigl eine mitreißende Energie.
Kraftfelder, die Ausstellung mit Werken der ungarischen Malerin Judith Reigl. Sie ist bis zum 8. Oktober in der Neuen Nationalgalerie in Berlin zu sehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt gerade geht, aber ich könnte eine Pizza vertragen. Und zum Glück hat Ulrike Timm in der Kulturpresseschau heute schon mal was vorbereitet.
Ab und zu, vor allem im Sommer, widmet sich die Kulturpresseschau den ganz großen Fragen des Lebens. Zum Beispiel, wann ist eine Pizza eine Pizza? Ein Fresko aus Pompeji nämlich zeigt eine Mahlzeit, die Rätsel aufgibt. Zu sehen sind ein Teigfladen und etwas Obst. Und die Frankfurter Allgemeine fragt wie ganz Italien, was wird dort serviert? Eine antike Pizza, hieß es umgehend. Klar, das italienische Nationalgericht sei eben viel älter als gedacht. Das wäre in der Tat eine Sensation, meint die FAZ, und würde der Marketingstrategie der kampanischen Restaurantindustrie ein ganz anderes Gewicht verleihen. Tradition seit 2000 Jahren. Wer kann das schon von sich behaupten? Auch die Welt widmet sich der Pizza Pompeji. Den Archäologen müsse geradezu das Wasser im Munde zusammengelaufen sein, mutmaßt Dirk Schümer. Der knusprige Teigfladen gehört zusammen mit der Demokratie, der Fußbodenheizung, der Philosophie und dem Wasserklosett zu den Errungenschaften der Antike, auf die wir Europäer bis heute stolz sein können. Mehr jedenfalls als auf Sklaverei und Gladiatorengemetzel. Und der Weltautor setzt in seiner genüsslichen Glosse gleich noch eins drauf, wenn er die Erfolgsgeschichte der Pizza gleich miterklärt, und zwar so. Weil die gewöhnlichen Römer keine eigene Küche hatten und sich ähnlich wie heute Nerds auf der Gasse mit Fastfood ernährten, kam es zwangsläufig zur Evolution des praktischen Teigfladens. Wir bleiben eindeutig und grundgewiss. Eine Straße ist kein Platz, das stellt die Süddeutsche Zeitung fest. Die Berliner Friedrichstraße nämlich bekommt den Verkehr zurück. Das Dasein als Fußgängerzone lag ja auch nicht so richtig in den Genen, meint Peter Richter. Die umstrittensten 600 Meter des Landes, die in Berlin wohl wahlmitentscheidend für den Erfolg der CDU waren, mutieren am Samstag wieder zur Fahrbahn mit Bürgersteig. Die grünen Träume der Flaniermeile sind passé. Trotzdem, oder gerade deshalb, meint die Süddeutsche Zeitung, sei davon auszugehen, dass auch die Kehrtwende zu Protesten führen werde, vielleicht sogar zu Blockaden. Wenn die Blockierer dabei sind, für Geschichte und Symbolik beweisen wollen, sollten sie sich dafür die Ecke Kronenstraße aussuchen, so die SZ, denn genau an dieser Stelle stand auch die berühmteste Barrikade der Revolution von 1848. Peter Richter verweist zum Beleg auf ein Gemälde und setzt flugs an zu einem mobilitätshistorischen Erkundungsgang über die Berliner Friedrichstraße. Der Autor strengt sich sehr an und mobilitätshistorischer Erkundungsgang, das sieht wunderschön geschrieben aus und wir werden es uns merken müssen, aber sorry, mit 2000 Jahren Pizza, ob wahr oder doch nicht, kann Berlins Straßenwesen denn doch nicht mithalten. Die Zeit widmet sich einem besonders fiesen Aspekt des Bachmann-Wettbewerbs. Alle Autorinnen und Autoren, die zum Wettlesen nach Klagenfurt kommen, müssen ein Vorstellungsvideo von sich mitbringen. Ein Video, in dem sie entweder nachdenklich, nicht nachdenklich, plemplem oder ganz normal rüberkommen. Und dieses Rüberkommen müssen, meint Antonia Baum, die selbst in Klagenfurt gelesen und selbst so ein Video erstellt und dann so schnell wie möglich wieder versenkt hat. Und dieses Rüberkommen im Film gehöre eben nicht zu den Kernkompetenzen von Schriftstellern. Sie schreiben doch, damit sie so einen Scheiß eben nicht machen müssen, damit sie nicht reden müssen, wettert die Zeitautorin und konstatiert eine Unterkategorie des Wettbewerbs, nämlich das Bachmann-Bewerbungsvideo-Rezensionsgenre. Womit mal wieder bewiesen ist, dass es meist nur am Rande um Literatur geht. Bei uns geht es noch ganz kurz um Kunst. In der Frankfurter Schirn läuft gerade eine Ausstellung zu Plastik als Kunststoff. Plastik gibt es auch in flüssiger Form. Hier und da tropft es bedeutungsvoll vom Hocker. Was die Zeit zu einer herrlichen Überschrift inspiriert, nämlich Schleim in Ekstase.
Ulrike Timm hat für uns die Feuilletons von morgen gelesen. Das war's von Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges. Fazit gibt's natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt.